Die heutige Folge wird für mich sehr persönlich. Ich möchte mal versuchen, so über das Thema Politik nachzudenken im Hinblick auf Freiraum und dabei auch meine eigene Haltung deutlich machen. Der Leitgedanke, den ich für diese heutige Folge den ich mir überlegt habe, heißt: Im alten System ist Ende. Das ist so ein Gedanke, der sich auf ganz viele verschiedene Dinge bezieht, aber der für mich stimmt. Und ich möchte heute in dieser Folge versuchen, diesen Gedanken zu entfalten und auf verschiedene Bereiche anzuwenden. Und ich finde das eigentlich schon mal ganz interessant, so am Anfang diese Selbstwahrnehmung, wenn ich darüber rede, dann habe ich das Gefühl, ich mache mich irgendwie angreifbar, ich zeige mich vielleicht mehr als in vorherigen Folgen dieses Podcasts. Und zugleich ist es auch wie so ein Angreifbarsein ist zugleich auch ein Sichtbarwerden. Also es ist irgendwie auch gut, mal eine Folge zu machen, die mehr von mir selbst zeigt und mich in gewisser Weise politisch auch positioniert. Im alten System ist Ende. Ich finde, man kann diesen Gedanken auf ganz viele verschiedene Themen, gesellschaftliche Themen, globale Themen anwenden. Ein Beispiel dafür wäre so das Stichwort Klimawandel. Ich hatte dazu ja schon mal eine kleine halbe Folge gemacht. Da war so der Gedanke, Freiraum ist kein Privatvergnügen. Und wir brauchen Freiraum quasi als Gesellschaft oder sogar als Weltgesellschaft, weil wir so, wie wir bisher agieren, so nicht mehr weitermachen können. Wenn ich diesen Gedanken weiterverfolge, in dieser Folge heute, dann kann man vielleicht sagen, oder möchte ich sagen, dass eigentlich so wie so dieser Unterschied sehr bewusst wird, vom alten System hin zu etwas anderem, etwas Neuem, was jetzt noch nicht so richtig da ist, aber es ist schon klar so, im alten System, so geht's nicht mehr. Und dieses so geht's nicht mehr, also dieses Verstehen von, da verändert sich was und es verändert sich vor allem erstmal in der Natur. Also zum Beispiel hier in dem Haus, in dem ich wohne, da gibt es einen großen Garten. Meine Vermieter haben da einen wunderschönen Garten, der immer sehr verwildert war. Also wo ganz viele Bäume gewachsen sind und Efeu und Sträucher und Gräser und alles so ein bisschen durcheinander. Und ich mag das sehr, so dieses Verwilderte. Und in diesem Garten ist es so, dass mehrere Nadelbäume im letzten Sommer völlig vertrocknet sind. Also 6 oder 7 Nadelbäume sind einfach gestorben in diesem Garten. Das ist so ungefähr die Hälfte der Bäume und die mussten jetzt gefällt werden, weil die quasi ja dann auch umfallen können. Ja, und deswegen mussten die gefällt werden. Und ja, da merke ich das zum Beispiel ganz deutlich. Oder ich merke es auch so, wenn zum Beispiel die Luisa Neubauer in ihrem Podcast beschreibt, 1,5 Grad Podcast beschreibt, dass sie so eine Traurigkeit spürt. Also, dass wir sowas wie letzte Male erleben. Das letzte Mal, wo wir eine bestimmte Tierart sehen, weil die dann ausstirbt. Das letzte Mal, dass wir vielleicht einen tiefen Winter erleben. Ja, das, was jetzt nicht bedeutet, dass es in Europa oder in Deutschland keine Winter mehr geben wird, aber es ist schon sehr klar, es zeichnet sich schon sehr klar ab, dass diese langen, tiefen Winter, wie ich sie erlebt habe in meiner eigenen Kindheit in Thüringen, dass es die so in 20 bis 30 Jahren einfach nicht mehr geben wird. Ja, das wird einfach nicht mehr so sein, dass wir lange, lange Zeit ganz viel Schnee haben. Und das macht irgendwie traurig. Also so diese, ich kenne das auch so, dieses Gefühl von ja, Verlust oder von, da verändert sich was, da stirbt was, was irgendwie die ganze Zeit da war, was in so einer Fülle da war, dass wir uns dessen gar nicht bewusst waren. Und das wird dann weg sein für immer. Ja, also das, wenn wir so in der Wissenschaft, spricht man auch vom Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, was dazu führt, dass ganz viel sich verändert in der Natur, und es verändert sich vor allem in der Hinsicht, dass eben Lebewesen verschwinden, dass Arten verschwinden, ja, dass Lebensräume verloren gehen. Das ist so die Tendenz der letzten 150 bis 200 Jahre. Und hier habe ich sozusagen ganz deutlich dieses Gefühl von, da ist Ende. Also da geht's nicht weiter. Diese Beispiele, die ich eben genannt habe, also die Bäume, die gefällt werden müssen, oder die Winter, das scheint erstmal relativ, ein bisschen unwichtig. Also, dann liegt halt kein Schnee mehr. Okay, das macht erstmal für mich so in meinem Alltagsleben keinen so großen Unterschied. Vielleicht ist es sogar ein bisschen schön, weil ich dann keinen Schnee schippen muss. Und gleichzeitig vielleicht ein bisschen traurig, weil ich halt diesen Anblick auch mag und weil das halt irgendwie auch dazugehört, so zum, zur Natur oder zum Leben, dass es eine ganz kalte Jahreszeit gibt, wo dieses weiße Zeug fällt. Und wenn eben dann 7 Bäume nicht mehr dastehen, na gut, dann ist es halt ein hellerer Garten, das ist ja auch schön. Also es ist ja, der ist nicht mehr ganz so verwildert, da kommt mehr Luft und mehr Sonne rein. Das kann ja auch sehr schön sein. Also so auf dem ersten Blick macht das so ein Gefühl von, ja, so what? Und dieses ganz klare Empfinden von, wir sind hier am Ende, wird aber deutlich, wenn man sich mal wissenschaftliche Studien mal genau anschaut. Und jemand, der das gemacht hat, ist David Wallace Wells. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die unbewohnbare Erde. Und er hat quasi einfach nur ganz viele wissenschaftliche Studien gelesen zum Thema Klimawandel und hat mal ganz detailliert so verschiedene Folgen aufgelistet. Was wird eigentlich geschehen so in den nächsten 50 Jahren oder bis zum Ende des Jahrhunderts? Und hat es auch sozusagen differenziert nach verschiedenen Schwere-Szenarien, also nach verschiedenen, also vom Worst Case bis zum Best Case. Und der Best Case ist sozusagen auch schon nicht mehr easy. Also der Best Case ist nicht so, dass man sagen kann, ja, das bleibt alles so oder das wird nochmal glimpflich abgehen, sondern selbst der Best Case ist schon sehr heftig. Also auch das 1,5-Grad-Ziel oder auch ein 2-Grad-Ziel, wenn sozusagen die Temperatur sich im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 1,5 oder 2 Grad erwärmt, selbst das ist schon viel. Also selbst das ist schon sozusagen, führt schon zu ganz massiven Veränderungen. Es führt dazu, dass in ganz vielen verschiedenen Gebieten der Erde zum Beispiel Landflächen nicht mehr bewohnbar sein werden. Es führt dazu, dass es ganz heftige Extremwetterereignisse geben wird. Ganz viele Starkregen, ganz viele Wirbelstürme zum Beispiel. Es wird dazu führen, dass Böden nicht mehr kultivierbar sein werden, die heute kultivierbar sind, weil einfach zum Beispiel dann die Erde weggeschwemmt wird. Es wird dazu führen, dass bestimmte Gebiete nicht mehr bewohnbar sein werden, weil es da einfach zu heiß ist, weil Menschen da einfach diese Temperaturen nicht mehr aushalten können. Es wird auch dazu führen, dass es noch mehr Pandemien geben wird. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit steigt dafür, dass bestimmte ja, Krankheitserreger leichter auf den Menschen überspringen, also auch mit einer höheren Temperatur. Also das weiß man so aus der Biologie, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Übertragung oder diese genetische Veränderung auch stattfindet und dass dadurch quasi sowas, wie wir das zurzeit erleben mit der Corona-Pandemie, dass das häufiger wird. Ja, das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, die ich jetzt nenne, wo deutlich wird, das hat schon eine sehr viel größere Dimension als jetzt nur so ein paar Bäume, die halt gefällt werden in einem Garten. Und ja, und das macht mich sozusagen auch, ich merke da bei mir, das lässt mich nicht kalt. Also das rührt mich auf und es gibt so wie so den Unterschied oder den Übergang von vorher und nachher. Also mir war das eigentlich schon immer sehr bewusst, dass da viel schief läuft. Das war eigentlich schon seit meiner Schulzeit, ich weiß noch so im Biologieunterricht, mein Biologielehrer, der hat damals auch diese Club of Rome-Erkenntnisse geschildert. Und das ist ja seit den 70er Jahren schon bekannt und das war dann in den 90er Jahren, als ich das quasi erfahren habe, und da habe ich mir das schon gedacht, interessant und irgendwie beunruhigend. Und warum eigentlich macht da niemand was? Oder warum, also so ein bisschen was gab es ja damals auch schon, so die Grünen gab es ja damals auch schon. Und warum ist es aber so, dass da eigentlich so in der großen Öffentlichkeit das gar nicht so ernst genommen wird? Und also sozusagen, mir war das schon immer bewusst, so wie es war, es immer so ein latentes Hintergrundgefühl, das da war und wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie nicht gut. Aber auch ich habe da eigentlich so im Alltag dann letztlich nicht so viel drauf geachtet. Ich habe einfach mir diese Zeit nicht genommen oder ich wusste auch nicht, wenn ich es gemacht hätte, ja, was wäre denn dann gefolgt, außer halt vielleicht so ein bisschen Plastikvermeidung oder ja, so diese kleinen Dinge, die man halt machen kann, Wasser sparen und so am Klo. Ja, wenn man so eine Stopptaste, dann, das gab es dann so in den 90er Jahren, dass es ab da dann so eine Stopptaste gab. Und das sind aber alles so Kleinigkeiten, wo mir auch irgendwie schon bewusst war, ja, das ist schon gut und wichtig, aber so wahrscheinlich das große Problem wird es auch nicht lösen. Und dann gab es irgendwie so einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da passiert jetzt gerade was. Das war so eine Situation, wo ich mit einer Kollegin in einem Café gesessen habe. Wir haben miteinander gesprochen über ein Projekt und vor uns, vor dem Fenster, ist eine Demonstration von Fridays for Future vorbeigelaufen. Und da habe ich so ganz deutlich gespürt, oh, jetzt könnte ich heulen. Also das war damals so in dieser Anfangszeit, wo das war eine der ersten Demonstrationen und ich hatte das vorher schon auch mitbekommen. Aber ich wohne quasi nicht in einer Innenstadt. Also ich wohne gar nicht in der Stadt, sondern eher ländlich und hatte das deswegen selbst noch gar nicht gesehen. Ich wusste, das gibt jetzt diese Demos, okay, die gehen nicht in die Schule. Aber ich hatte es selbst noch nicht gesehen. Und das war dann, da habe ich in diesem Café gesessen und habe gesehen, ah, das sind die ja. Ach, das ist ja, okay. Da sind die halt vor dem Fenster vorbeigelaufen mit den Transparenten und haben gerufen und, glaube, Trillerpfeifen oder so gehabt. Und da weiß ich noch, das war so ein Gefühl wie, ah, ich könnte heulen, jetzt passiert endlich was. Und es war wie wenn so ein ganz altes Gefühl, eigentlich dieses ganz alte Gefühl aus den 90er Jahren, was ich so aus diesem Biologieunterricht, also aus diesem, ja, was ich da gelernt hatte, da irgendwie so wie stecken geblieben war. Also wie wenn sich das auf einmal löst. Und es fühlt sich so an, wie als wenn, ja, da vielleicht so ein Wassergraben verstopft ist mit Blättern und da staut sich so ganz viel Wasser. Und wie wenn dieser Pfropfen auf einmal gelöst wird und dann kann das so zu fließen beginnen und das Wasser, das donnert dann so hinaus aus diesem gestauten Wassergraben und ergießt sich so in die Weite. Und so ein Gefühl war das, so wie wenn dieser Pfropfen auf einmal aufgeht. Und ja, und ich war so ganz berührt und hatte das Gefühl, okay, jetzt passiert endlich was. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das sind jetzt wirklich viele. Das ist nicht nur so ein paar einzelne Leute, die halt sich dafür einsetzen, dass in der Schule das Frühstück nicht mit Folie eingewickelt wird, das im Pausenhof von dieser Catering-Firma verkauft wird, sondern das sind jetzt ganz viele, die das irgendwie verstanden haben. Das war so ein Moment, wo ich selber was gespürt habe und wo ich gemerkt habe, endlich, jetzt geht was los. Ein zweiter Moment war, dass ich gemerkt habe, es bekommt so eine Realität. Das ist nicht einfach nur, also was daraus entsteht, wenn ich diesem Empfinden folge, das ist sowas wie so eine doppelte, sowas Doppeltes. Also es hat so zwei Seiten, ein Empfinden, das zwei Seiten hat. Die eine Seite ist so sowas wie, okay, das ist wirklich wahr, das ist wirklich echt. Also die Tatsache, dass sich ganz viel verändern wird, das ist nicht einfach nur eine Geschichte. Es ist nicht einfach nur eine Horrorgeschichte, die wir uns erzählen, sondern wenn ich das mal so reinlasse bei mir, die Tatsache, dass sich massiv viel verändern wird in der Natur und damit auch in der Welt der Menschen, weil daraus ja dann auch ganz viele Migrationsbewegungen entstehen, weil dadurch auch ganz viele gesellschaftliche Folgen entstehen. Also es geht dann um Verteilungsfragen, es geht dann um, wer hat die Ressourcen, wer hilft wem und wer hilft wem nicht. Also das wird quasi ganz viel nach sich ziehen, diese Veränderungen in der Natur. Und das ist nicht nur eine Geschichte, die wir einander erzählen. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und da merke ich, das ist so ein zweiter Moment, wo ich so in letzter Zeit bei mir irgendwie was ja aufgeht und wo ich merke, okay, dass da geht's nicht mehr weiter. Also da ist das alte System, da ist im alten System Ende. Und die andere Seite, also sozusagen die zweite Seite ist, dass es mir gleichzeitig auch Angst macht und wie auch sowas Depressives, Niedergeschlagenes in mir erzeugt, so wie, puh, okay, wenn ich das so anschaue, was so in der Welt passiert, bei denen ist das irgendwie, also in der Politik vor allem, die haben das schon irgendwie verstanden, aber die machen ja nichts. Also und die können vielleicht auch nichts machen aus ihrer Perspektive heraus, weil die einfach so in ihrer Systemlogik gefangen sind, also die jetzige Regierung zum Beispiel in Deutschland, aber auch weltweit Regierungen, dass die einfach irgendwie auch nicht können. Also ich kann es irgendwie auch verstehen, dass die nicht den Mut haben und nicht aus ihrer Eigenlogik heraus in den politischen Systemen, wie die halt funktionieren, dass es da irgendwie nicht möglich zu sein scheint, diese, also große, starke, verändernde Schritte in Richtung Klimaschutz zu gehen. Und gleichzeitig wird mir deutlich, also und das ist so die andere Seite, also einerseits habe ich dieses befreiende Gefühl, ja, so dieses, der Pfropfen, der sich löst und Gott sei Dank endlich passiert was. Und andererseits merke ich halt auch so eine ganz dumpfe, bräsige Haltung, wo eigentlich nicht wirklich viel passiert. So, wenn ich es mal, ja, wenn ich da so ein bisschen zurücktrete. Und natürlich, wir haben das Pariser Klimaabkommen und so weiter, aber es passiert nichts. Also es ist nicht so, dass da jetzt schnell große Veränderungen stattfinden. Ich sehe die zumindest im Moment nicht. Und ja, das macht mich nachdenklich. Also ich frage mich, warum ist das so? Und vielleicht ist das so ein bisschen, scheint das so ein bisschen abwegig, aber wer mir da in den Sinn kommt, ist Arno Gruen. Das ist ein Schweizer oder US-amerikanisch-Schweizer Psychologe gewesen. Der ist, glaube ich, jetzt schon gestorben inzwischen. Der hat, ich finde, sehr, sehr spannende Gedanken oder ja Bücher geschrieben, in denen er eigentlich versucht, das System der westlichen Welt mal geschichtlich und zugleich psychologisch, psychoanalytisch so zurückzuverfolgen zu den Wurzeln. Wo hat es eigentlich begonnen? Und er geht da wirklich sehr weit zurück. Er sagt, eigentlich so vor 7000 Jahren haben wir begonnen, Natur zu kontrollieren. Wir haben Bewässerungsgräben angelegt, wir haben Felder angelegt, wir haben Tiere domestiziert. Und das war damals ein großer Fortschritt. Und dann gab es wie auch so eine Veränderung ein bisschen später, also wo quasi sowas wie sich das Ideal der, das, was wir heute so als männliches Stereotyp bezeichnen würden, also dieses Ideal von Männlichkeit als Härte, als Durchsetzungsfähigkeit, als Kampfeskraft definiert wurde. Also wenn man sich das mal überlegt, die Helden der griechischen Antike, das waren ja diejenigen, die sich selbst am wenigsten empathisch in andere einfühlen konnten, in ihre Gegner, sondern die einfach draufgehauen haben, die einfach mit dem Schwert, ja, einfach zugestochen, zugehauen haben und ihre Gegner getötet haben. Das waren die Helden. Und dadurch ist sozusagen sowas entstanden wie eine innere Abtrennung. Arno Grün nennt es eine innere Entfremdung von sich selbst, also von der eigenen Empfindungsfähigkeit. Ja, wenn ich mich von mir selbst abtrenne, wenn es mir gelingt, mich selbst nicht zu spüren, dann kann ich sowas schaffen, dann kann ich sozusagen Menschen töten und kann im Krieg als Gewinner hervorgehen. Und das hat dann sozusagen weiter, das ging dann weiter so geschichtlich betrachtet, wenn man sich überlegt, das Römische Reich zum Beispiel, das ja, was das ja auch dann kultiviert hat und auch in die Breite gebracht hat. Also wenn das so bei den Griechen noch so die einzelnen Helden waren, die das diese Art von Männlichkeit kultiviert haben, so waren es bei den Römern dann schon eigentlich alle, also alle Männer, alle Männer mussten ja 25 Jahre lang im römischen Heer kämpfen und dienen, und die haben, natürlich hat da ein ganzer Kontinent gelernt, sich selbst von sich selbst innerlich abzutrennen, nicht zu spüren, nicht empfindsam zu sein. Und wenn man das dann so weiterführt, so bis in die heutige Zeit, dann ist das eigentlich so das Erfolgsrezept der westlichen Welt. Kontrolliere, abstrahiere, sei rational, aber sei nicht auf eine Art rational, die auf einem Gespür basiert, sondern sei auf eine Art rational, die berechnet, die sozusagen vom persönlichen Kontakt, von der persönlichen Wahrnehmung abgetrennt ist. Ja, und wenn ich das quasi auf die Natur anwende, dann ist es so, dass es immer wieder auch so im Lauf der Geschichte solche Gegenbewegungen gab, zum Beispiel in der Zeit der Romantik, ja, dass dann so die Dichter die Natur besungen haben und gesagt haben, okay, bei Hölderlin oder so, der Eichbaum, der ist halt dann quasi in der naturwissenschaftlich männlich dominierten Sicht, männlich stereotyp dominierten Sicht einfach Nutzholz. Und und das ist so quasi dieser Unterschied. Und wenn ich jetzt davon spreche, dass wir im alten System am Ende sind, dann kann man sagen, einerseits hat uns dieses alte System ganz viele kulturelle Errungenschaften gebracht. Also dieses, und mit altes System meine ich jetzt so wirklich dieses 7000 Jahre alte System, wo wir begonnen haben, uns von uns selbst innerlich abzutrennen und Natur zu kontrollieren, zu verändern, zu, und oft auch zu töten, ja, auch Lebewesen zu töten, andere Lebewesen oder andere Menschen. Und es war sozusagen, also diese kulturelle Entwicklung, diese auch technische Entwicklung hat das hervorgebracht, was wir heute haben. Also diese Lebenswelten, in denen wir heute leben, mit Computern, mit Häusern, mit Transportmitteln, mit einer unglaublich lebensverlängernden Medizin, das ist quasi alles basiert im Grunde genommen auf diesem Prinzip, dass wir uns von uns selbst innerlich abtrennen und uns ja rational, rein rational den Dingen zuwenden. Und damit sind wir am Ende. Das ist meine Position. Ich sehe, wenn ich das so anschaue, diese Prozesse des Klimawandels, dann brauchen wir zusätzlich zu dem Rationalen sowas wie ein Empfinden, eine Wahrnehmungsfähigkeit, eine Empathiefähigkeit, die uns erlaubt, das Rationale durch das Empfindsame zu ergänzen. Wir können es uns nicht mehr erlauben, dass wir das so auf Geschlechter verteilen. Also dass wir sagen, die Männer sind die, die rational sind und die Frauen sind diejenigen, die empfindsam sind. Ja, das ist über viele, viele Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hat sich das dann ja so aufgeteilt auf die verschiedenen Geschlechterrollen. Und ich sehe, dass das so heute nicht mehr geht, weil wir eben am Ende sind, weil wir mit dieser Haltung von innerlichem Entfremdetsein gerade eben diese Entwicklungen, die so in den Klimawandel hineinmünden, weiter am Laufen halten. Also ich sehe den Hauptansatzpunkt, den ich für mich sehe, für meine Arbeit, darin, Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Gespür zu kultivieren. Und auch wenn das so im ersten Moment vielleicht ein bisschen abwegig scheint, ich finde, das ist so einer der ganz zentralen Ansatzpunkte dafür, auch ja, diese Prozesse, die zum Klimawandel führen, da eine Veränderung herbeizuführen. Also Menschen empathisch machen, oder empathisch machen geht eigentlich gar nicht, Menschen sind empathisch, also ihnen den Zugang zu ihrer eigenen Empathie öffnen, wenn er schon verschwunden ist, oder ihn kultivieren, wenn er da ist, und zu gucken, was entsteht daraus. Was entsteht daraus, wenn ich die Welt auf eine sehr feinfühlige, empfindsame Weise mir erlaube wahrzunehmen, die Welt und andere Menschen und auch mich selbst, und die Schritte, die daraus kommen, also die Handlungen, die Gedanken, die Ideen, die Visionen vielleicht auch, das sind alles Schritte, die dann irgendwie von anderer Art sind, wenn wir mit uns selbst connected sind und über uns selbst auch mit der Natur und mit der Welt connected sind, dann werden daraus andere Lebensformen, andere Denkmodelle, andere Handlungsstrukturen entstehen, die, ja, von denen ich glaube, dass sie sozusagen diese Prozesse, also diese maladaptiven, diese nicht ins Gelingen mündenden Prozesse verändern können. Das ist meine Position. Und ich sehe da, das ist quasi wie auch ein politisches Anliegen, das ich da habe mit diesem Freiraumthema und vor allem im Hinblick auf die großen Veränderungen, die uns allen bevorstehen und die Aufgaben, die dadurch auch entstehen, so global gesehen, im Hinblick auf die Veränderungen in der Natur, also dass wir da was verändern. Und mein Beitrag sehe ich darin, dass es darum geht, empfindsam zu sein und keine Angst vor der eigenen Empfindsamkeit zu haben, sondern sie zu nutzen als inneren Kompass, als Möglichkeit für ein anderes Verständnis von uns selbst, von den anderen Menschen und von der Natur. So, jetzt habe ich das mal ein leidenschaftliches Plädoyer sozusagen gehalten, und in der Meditation hast du jetzt 3 Minuten Zeit, das mal auf dich wirken zu lassen und vielleicht auch in dir selbst mal die Frage zu bewegen, wie sehe ich das eigentlich? Also wie empfinde ich selbst ganz persönlich so die heutige Zeit? Wo sehe ich meine eigene Hauptaufgabe? Also wo möchte ich was verändern? Wo sehe ich die Herausforderung der heutigen Zeit, die zentrale Herausforderung? Wo siehst du so deinen Ansatzpunkt, wo du mitwirken möchtest, und wie möchtest du da wirken? 3 Minuten in denen du das jetzt mal für dich beantworten kannst. Ich merke bei mir selbst, wenn ich so leidenschaftlich über so ein Thema rede, das mich wirklich ganz, ganz tief bewegt, da entsteht sowas wie ein ganz warmes Gefühl, das sich so in meinem Körper ausbreitet. Also irgendwie tut mir das total gut, jetzt mal so lange über dieses Thema geredet zu haben. Das ist auch heute die längste Folge ever dieses Podcasts. Und ja, ich merke, das tut einfach gut. Also das durchzulassen, es ist so ein bisschen wie dieser Damm, der bricht, oder diese Verstopfung in dem Kanal mit den Blättern, ja, wo das Wasser dann so durchschießen kann. Also vielleicht ist es auch bei dir so, dass wenn sich da mal was Bahn bricht, wenn du merkst, du kommst auf eine Spur, wo dein Thema liegt, wo deine Leidenschaft liegt, dass du dann auch so dieses tief befriedigende Erleben wahrnehmen kannst, an die Themen ranzugehen, also nicht zu verharren in Warten oder in Erstarrung, sondern anzufangen, anzupacken und loszulegen. Vielen Dank, dass du mir so lange zugehört hast, und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.